Ich möchte am Anfang noch kurz beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du neue Kraft schenkst und dass du uns Kraft schenkst durch das Hören auf dein Wort, durch deine Gegenwart, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und du schenkst uns auch durch das Abendmahl, wie wir gefeiert haben, immer wieder neue Kraft. Wir danken dir. Segne diesen Gottesdienst und überall, wo Gottesdienste heute Morgen stattfinden. Amen. Bei der Bibellese waren in den letzten Tagen und Wochen Texte aus dem 2. Mosebuch dran. Das 2. Mosebuch wird auch Exodus genannt. Wenn man das Fremdwort Exodus auf Deutsch übersetzt, dann heißt es Auszug. Warum? Weil das 2. Mosebuch größtenteils über den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten geht und wie sie dann unterwegs waren und gewandert sind. Und da bin ich so hängen geblieben bei diesem Auszug auch aus Ägypten. Es war ein ganz besonderes Datum, ein ganz besonderes Ereignis, weil das eigentlich das Volk Israel da entstanden ist. Sie sind herausgezogen, Gott hat ihnen dann am Sinai sein Wort gegeben, seine Gebote gegeben, seine Weisungen. Und so ist dieses Volk entstanden und war unterwegs, bis Gott es ins Land Kanaan hineingeführt hat. Und an ganz vielen Stellen in der Bibel, über 100 Mal, wird immer wieder Bezug darauf genommen. Gott hat, ja, überwältigend, ganz besonders gehandelt, als er das Volk herausgeführt hat. Mit seiner starken Hand hat er gehandelt. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist auch in unserem Leben so, dass wir so ganz besondere Fixpunkte haben, wo Gott besonders gehandelt hat. Und da ist es immer wieder wichtig, ja, dass wir manchmal dran zurückdenken. Ah, da hat Gott so eingegriffen in meinem Leben, wunderbar gehandelt. Und so wird Gott auch weiterhin handeln. Und so war es auch bei den Israeliten. Gott hat so wunderbar gehandelt bei diesem Auszug. Und dann wird immer wieder Bezug drauf genommen. Und so wird Gott auch weiterhin handeln mit seinem Volk, in seinem Volk. Und eine besondere geistliche Bedeutung hat dieser Auszug auch für uns Christen. Ägypten ist ein Bild für die von Gott abgefallene Welt, die unter der Herrschaft Satans steht. Und die Befreiung Israels aus Ägypten, ja, das geschah nicht dadurch, dass die Israeliten es selber probiert haben, sondern dass Gott besonders eingegriffen hat. Mose war nur ein Werkzeug. Und da, wo es Mose selber versucht hat, ist er kläglich gescheitert. Und so ist es auch bei uns. Israel hätte sich nie aus eigener Kraft aus Ägypten retten können. Das ist ein Hinweis auf Jesus, unseren Erretter, unseren Erlöser. Wir hätten uns niemals aus eigener Kraft aus diesem Machtbereich Satans retten können. Nur Jesus kann es. Nur Jesus tut es. Ein Bild für die vollkommene Erlösung durch Jesus ist dieser Auszug. Aber noch mehr, auch für unseren Weg als Christen. Paulus nimmt zum Beispiel im 1. Korinther 10 auf diesen Auszug Bezug und schreibt, unsere Väter sind alle durch das Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft. Interessant. Der Durchzug durch das Rote Meer, das war wie eine Taufe. Die Israeliten waren auf Mose getauft. Auf wen sind wir getauft? Auf Jesus, auf den dreieinigen Gott. Wenn getauft wird, wird immer wieder gesagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und das erinnert uns auch an unsere Errettung und aus diesem Erlösung aus unserem alten Leben. So war das auch bei dem Volk Israel. Heraus aus Ägypten, getauft auf Mose. Mose war ein besonderer Mittler des alten Bundes. Aber Jesus, unser Herr, ist noch viel mehr. der uns errettet hat, auf dem wir auf seinen Namen getauft sind, dem wir folgen dürfen. Und Paulus fährt in diesem Kapitel 1. Korinther 10 fort. Ja, und die Menschen damals haben allerlei geistliche Speise gegessen, allerlei geistlichen Trank getrunken. Sie tranken von dem geistlichen Fels, der mitfolgt, Christus. Ist interessant, so ein versteckter Hinweis im Alten Testament bei diesem Auszug aus Ägypten und der Wanderung des Volkes durch die Wüste. Auch Jesus war dabei. Nicht nur der Gott Jahwe des Volkes des Alten Testamentes, auch Jesus war damals bei dieser Wüstenwanderung dabei. Und immer wenn das Volk zu trinken bekam, wenn Gott es gespeist hat, das war so ein versteckter Hinweis darauf, wir leben ja nicht nur von Brot und Wasser, sondern von der geistlichen Speise, die Gott uns gibt. Und die kriegen wir von Jesus Christus. Er ist eigentlich die Quelle unseres Lebens. Jesus ist auch damals schon mitgefolgt. Und dann kommt die Ermahnung. Aber an ihren vielen hatte Gott kein Gefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Paulus fährt dann fort. Solches widerfuhr jenen zum Vorbild. Es ist aber uns geschrieben zur Warnung. Also auch wir sind unterwegs auf so einer Wanderung. Und wir sollen von dem Volk Israel lernen, dass wir es besser machen, anders machen. Darum, wer sich lässt dünken, erstehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. So schließt Paulus diesen Abschnitt der Ermahnung in 1. Korinther 10. Also schauen wir mal hinein, ein Stück weit, was das Volk Israel einmal weiter. Wie hängt es? Bis die nächste Seite kommt, lese ich dann einfach mal schon den Abschnitt vor. Mein erster Gedanke ist, geleitet auf dem Weg. Das Volk Israel war auf einem Weg, aber es war nicht allein auf diesem Weg, es wurde geleitet. 2. Mose 3, Vers 17. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Philisterland, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit ist das Volk nicht gereut, wenn sie den Kampf vor sich sehen und sich nicht nach Ägypten zurücksehnen. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Das habe ich so auch noch gar nicht gelesen oder mir war es gar nicht bewusst. Ist wieder neu aufgefallen. 2. Mose 13, Vers 17. Der direkte Weg war an der Küste entlang. Da wären sie in 2 Wochen ungefähr oder 3 Wochen vielleicht ins Land Kanaan gezogen. Das war der direkte Weg. Aber warum hat Gott sie nicht diesen direkten Weg geführt? Gott sagt, damit ist das Volk nicht gereut, wenn sie den Kampf mit den Philistern vor sich sehen und sie nicht zurück wollen nach Ägypten. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen. Also sie waren noch nicht so schnell bereit, vielleicht in Auseinandersetzung mit den Philistern zu treten. Gott führt also einen Umweg. Es geht hinunter auf diese Halbinsel Sinai. So ist es manchmal auch in unserem Leben, wenn Gott uns vermeintliche Umwege führt. Vermeintlichen Anführungsstrichen, weil wir vielleicht noch nicht bereit sind für eine bestimmte Wegführung, für ein bestimmtes Ereignis. Gott muss uns dann vielleicht manchmal einen Umweg führen. geleitet auf dem Weg. Gucken, ob es jetzt weitergeht. Jetzt geht es weiter. Gott führt manchmal Umwege. Aber das Tröstliche und Gute ist, egal wo wir unterwegs sind in unserem Leben, dass der Herr Jesus mit uns ist. So auch bei den Israeliten. Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Der Herr war mit seinem Volk jeden Tag unterwegs. Und wenn einer gezweifelt hat, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Dann hat der andere gesagt, du, schau mal. Haben sich alle umgedreht, tatsächlich, da ist die Wolkensäule, gell? Konnte jeder sehen. Oder wenn es dunkel wurde, da war dann die Feuersäule. Wenn einer gezweifelt hat, dann konnte man sagen, du, schau mal dahin, da ist die Wolkensäule und da gehen wir hinterher. Also, der Weg stimmt, der Weg passt. Und das muss... Diese Führung Gottes ging so lange, bis das Volk Israel ins Land Kanaan hineingezogen ist. Und es muss etwas sehr, sehr Beeindruckendes gewesen sein, weil sich das rumgesprochen hat, auch unter die anderen Völker um Israel herum. In 4. Mose 14, 14 wird uns das berichtet. Sogar die Bewohner Kanaans hatten davon gehört, dass dieser gewaltige große Gott, der das Volk da aus Ägypten geführt hat, mit seinem Volk unterwegs ist. Mit einer Wolkensäule, mit einer Feuersäule. Das hat sich herumgesprochen. Ja, vielleicht sagen wir, ach so schön, hätten wir's, wollte ich es auch gern haben. Gell? Dass da so eine Wolkensäule ist, eine Feuersäule ist, dann schaut man hin und weiß sofort, da ist der Weg. Haben wir es als Christen da schlechter? Wo ist der Herr? In unserem Leben, in der Gemeinde, wenn wir unterwegs sind, auf dem Weg. Wo ist unser Herr? Und da hat Jesus etwas ganz, ganz Gewaltiges und Tröstliches gesagt. Genauso wie Gott jeden Tag bei seinem Volk Israel war, so ist der Herr Jesus jeden Tag bei uns und in uns. Johannes 14, Vers 18 hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Und er hat seinen Jüngern damals den Tröster, den Beistand gesandt, den Heiligen Geist. Und so ist der Jesus bei uns und in uns. Jeden Tag. Nur es gilt zu schauen, wo ist unser Herr, wo geht unser Herr und wo geht dieser Weg, den ich gehen soll als Christ. Einer sagte mal, da gibt es die 5 Gs, die uns helfen können. 5-mal der Buchstabe G. Das ist zum einen der Geist Gottes, den der Herr Jesus uns geschickt hat. Dann das Wort Gottes, Gottes Wort. Der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Und darum ist es wichtig, wenn wir sehen, wo der Weg geht, dass wir hineinsehen als Christen immer wieder in die Bibel, dass wir hineinhören, was Gott uns durch seinen Geist aufschließt und sagt. Das zweite G, Gottes Wort. Das dritte G ist dann Gebet. Dass wir dann antworten auf das, was Gott uns gezeigt hat. Das vierte G, Gemeinschaft. Mit anderen Brüdern und Schwestern sind wir ja zusammen auf dem Weg. Und wie bei den Israeliten dann der eine dem anderen anstupfen konnte und sagen konnte, du, nicht in diese Richtung, schau mal, da ist die Wolkensäule, gell? Da ist die Feuersäule. Und dann konnte man sich wieder neu ausrichten. So sind wir als Christen gemeinsam auf dem Weg, wo man manchmal Hilfe braucht und einer den anderen dann so anstupft und sagt, du, schau mal, da vorne geht's entlang. Und das fünfte G, Geduld. 40 Jahre war das Volk Israel unterwegs und hat diese Führung Gottes erlebt auf dem Weg. Und so brauchen auch wir immer wieder Geduld, um herauszuhören, um zu sehen, um zu beten, manchmal, wo geht Gottes Weg in meinem Leben entlang. Es ist nicht immer alles sofort klar. Und da braucht man manchmal Geduld. Also 5 Gs, den Geist, den uns Gott geschenkt hat, Gottes Wort, das uns begleitet, das Gebet, die gemeinsame Pilgerschaft auf dem Weg mit anderen Brüdern und Schwestern und Geduld. Jetzt klingt es schon wieder. Die EDV mag nicht, vielleicht ist es noch ein Nachhang von der IT-Panne vor 2 Tagen. Ja, da brauchten viele Geduld, ob nun am Flughafen oder beim Einkaufen, wo es manchmal nicht ging. Mein zweiter Gedanke ist, geleitet auf dem Weg und dann bedrängt auf dem Weg. Als nun der Pharao sich näherte, der wollte das Volk nicht einfach ziehen lassen, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Als Christen auf unserer Wanderung erfahren wir es immer wieder, das ist eigentlich eine beständige Grunderfahrung unseres Lebens, dass wir von allen Seiten begrenzt sind. Und das kann bedeuten, das kann Bedrängnis bedeuten. Wir erleben unsere Begrenztheit. Voriges Wochenende habe ich meine Eltern besucht und wenn man in so einem hohen Alter hineinkommt, dann ist es handgreiflich und spürbar, wie die körperliche Kraft nachlässt und wie man begrenzt ist in seiner Kraft als Mensch. Wo Paulus dann sagen muss, wenn der äußere Mensch ja abnimmt und weniger wird und zugrunde geht, dann wird doch der innere Mensch jeden Tag erneuert. Und da sind mir die Eltern auch ein Vorbild, wenn sie im Glauben festhalten und mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. Auch wenn man abbaut und vieles nicht mehr geht oder anders geht und man Schmerzen hat und eingeschränkt ist. Ja, man kann Angst bekommen, wenn man so seine Begrenztheit spürt. Da hat man ein Problem, eine Herausforderung gerade gemeistert. Und da kommt schon das nächste Problem, die nächste Herausforderung. So ist es wie bei dem Volk Israel. Eine Ausweglosigkeit, vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen die Ägypter. Da haben sie sich gewaltig Sorgen gemacht und sich gefürchtet. Das Wort Sorgen, das kommt daher, dass ein Mensch den Kopf dreht, im Kreis, immer wieder herum. Man macht sich Sorgen, man dreht sich um sich selbst und kommt da nicht raus. Und das Interessante und Gewaltige ist, wenn wir uns so sorgen und fürchten und bedrängt werden auf dem Weg, dass Jesus uns dann zusagt, Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und irgendwo habe ich es mal gelesen, dass es 365 Mal in der Bibel steht, fürchtet euch nicht. So sagt Jesus es uns zu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden, wenn wir so bedrängt sind auf dem Weg. Und interessant ist zu sehen in diesem Text 2. Mose 14, warum war das so, dass der Pharao den Söhnen Israels hinterher gejagt ist? Er hatte gedacht, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und Gott hat das Herz des Pharao verstockt, sodass er ihnen nachgejagt ist. Warum? Da sagt Gott, darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Also wenn wir nicht mehr den Ausweg sehen oder die Lösung des Problems, der Herausforderung, dann sagt Gott, das ist gut. Dann vertrau auf mich, denn ich will mich verherrlichen, sagt Gott. Ich will mich verherrlichen. Vertraue mir. Wir dürfen Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit dann immer wieder besonders erleben und erfahren. Gerade in dieser Bedrängnis auf unserem Weg. Paulus sagt in Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken oder dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Bedrängt auf dem Weg. Und dann darf man das Wunderbare erleben und erfahren, dass Gott errettet auf dem Weg. Immer wieder. Gott errettet auf dem Weg. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten. Oh, das war sowas Großes und Gewaltiges, das es immer wieder in den Mosebüchern zu lesen ist. Auch bei Josua kommt es vor, in der Richterzeit, dass Gott zusagt, ich will für euch streiten. Und sogar in den Psalmen kommt es vor, da wird es besungen. Der Herr streitet für uns, der Herr ist an unserer Seite. Der Herr streitet für uns. Immer wieder machen Menschen diese Erfahrung, wenn sie sich in schweren Lagen auf Gott verlassen. Der Herr streitet für mich. Und interessant, wir haben nicht das Versprechen von Gott, dass uns solche brenzligen Situationen erspart bleiben. Das nicht. Aber wir haben das Versprechen, dass Gott sie im Blick behält. Und noch besser, dass er mittendrin dabei ist und uns zur Seite steht. Und wir dürfen wissen, Gott ist größer mit seiner Macht und Hilfe. Der Herr wird für euch streiten. Ihr aber werdet stille sein. Den Nachsatz finde ich auch interessant und wichtig. Wenn alles um uns herum still ist, dann ist es kein Problem, still zu halten, still zu sein. Aber was ist es, wenn es stürmt? Ich kann mir vorstellen, da werden viele hektisch. Wenn es plötzlich Hochwasser gibt und ein starker Dauerregen runterkommt, oh, dann schaut man, kommt nichts in den Keller rein und halten die Dachfenster auch dicht und sind alle Türen zu und Fenster, dass nirgendwo reinregnet, wenn so ein Sturm kommt. Und da sagt uns dieses Bibelwort 2. Mose 14, 14, wichtig ist, dass wir stille werden, dass wir unseren Blick auf unseren Herrn richten, auf Jesus richten. Abwarten, Geduld üben, hoffen, vertrauen, das fällt uns dann manchmal schwer. Denn man möchte dann lieber selber aktiv werden, wenn so ein Sturm und Gewitter kommt. Und wir wollen die Sache selber in die Hand nehmen. Aber dieser Vers ermutigt uns, was wir selber machen können, okay, das können wir selber noch managen vielleicht, aber wenn es nicht mehr weitergeht, dann stille werden, zur Ruhe kommen, auf Gott und sein Wort hören, das ist wichtig. Jesaja sagt viele hundert Jahre später ein ähnliches Wort im Jesaja Kapitel 30, Vers 15. Da haben die feindlichen Assyrer um das Volk Israel herum 46 Städte besetzt, 46 Städte erobert. Man kann sagen, ja, ist schon eine brenzlige Situation, wenn die Feinde so einem auf die Pelle rücken. Und jetzt war Jerusalem dran, es wurde belagert. Und da sagt Jesaja, der Prophet, dem König und dem Volk damals, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Ja, ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. 46 Städte drumherum, alle erobert. Jetzt ist Jerusalem dran, da wo man wohnt. Und trotzdem gilt es, was der Herr uns hier zusagt. Der Herr wird für euch streiten. Vertraut, habt Geduld, wartet ab, werdet stille. Errettung auf dem Weg. Wunderbare Verheißungen. Und dann darf dieses vierte nicht fehlen, gesungen auf dem Weg. Denn wenn man so Gottes Eingreifen und Hilfe erlebt und erfährt, heißt es 2. Mose 15, damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jahwe, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Und denn ein Sprung am Ende von diesem Loblied, es ist eigentlich eine Prophetie. Es hat sich noch nicht erfüllt, es wird sich erfüllen. Du wirst dein Volk bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, nämlich der Tempel in Jerusalem. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Dem Herrn singen, das ist wichtig. Das ist mir so ins Auge gesprungen, als ich drüber nachgedacht habe. Also, wir singen nicht füreinander, wenn wir singen, sondern wir singen für Jesus, für unseren großen himmlischen Vater. Wir geben ihm die Ehre. Dann ist es der richtige Lobpreis. Sonst ist es eine falsche Blickrichtung, wenn wir, naja, besonders schön oder besonders mit vielen Instrumenten oder wie auch immer einen wunderbaren Lobpreis gestalten und der eine will besser musizieren wie der andere oder besser singen wie der andere. Nein, es wird ganz einfach gesagt, sie sangen dem Herrn dieses wunderbare Danklied von Herzen dem Herrn. Dann muss es nicht unbedingt immer mit wunderbaren Tönen sein. Man kann auch mal schief singen oder daneben singen. Hauptsache, wir singen von Herzen unserem Herrn, unserem großen Herrn Jesus und unserem himmlischen Vater. Und dieses Loblied hat drei Strophen, Vers 2 bis 5, 6 bis 10, Vers 11 bis 17 in diesem Kapitel 15, die immer mit der Anrufung des Herrn beginnen. Und sie schließen, und dieses Lied schließt dann ab mit dieser wunderbaren Prophetie, dass Gott sein Volk einmal in Jerusalem versammeln wird, da wo er im Tempel mitten unter seinem Volk wohnen wird. Und das hat sich viele, viele, viele hundert Jahre später erst erfüllt. Ja, singen und danken, wenn Gott eingreift und handelt, das ist wichtig. So ist es auch immer wieder wichtig, wenn man sich auf besonderen Wegstrecken sich erinnert und miteinander feiert, wenn es mal ein besonderes Jubiläum gibt, einen besonderen Anlass, ein Geburtstag, dass man dann Gott lobt, Gott preist, Gott anbetet und dankt. Gesungen auf dem Weg. Und es ist immer wieder schön, finde ich, in unserer Gemeinde, wenn man das so zusammentun darf. Und auch neue Lieder lernt, ist auch wichtig, dass wir unserem himmlischen Vater immer wieder vom Herzen singen können. Und mein letzter Gedanke, wir sind versorgt auf dem Weg. Denn es war damals eine Wüste und auch unsere Nachfolge ist manchmal eine Wüste. Die Israeliten kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Und der Herr zeigte Mose ein Stück Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sinn. Da murrte das Volk gegen Mose und Aaron in der Wüste. Wären wir doch in Ägypten geblieben, bei den Fleischtöpfen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Gott versorgt sein Volk, Gott versorgt auch uns, aber die Israeliten haben immer gemurrt. Da bin ich hängen geblieben. Murren, was heißt das? Das heißt neutral erstmal klagen, Unzufriedenheit äußern, murren. Aber es kann dann noch mehr sein, gell? Das ist so ein bisschen, Norddeutschen sagen meckern und die Schwaben sagen Brudler, gell? Das ist einfach nicht so neutral, seine Unzufriedenheit äußern, sondern ja, das ist schon mehr, gell? Da greift man den anderen schon ein bisschen an, gell? 10-mal kommt Murren in den Mosebüchern vor. Es gibt 10 Geschichten, wo das Volk murrte. Und wenn wir murren, dann sind wir eigentlich unzufrieden mit dem Weg, den Gott uns führt. Mit dem Los, das er uns zugedacht hat. Dann lehnen wir uns dagegen auf. Ich habe mich auch gefragt, wo ist die Grenze zwischen wenn Murren Unzufriedenheit äußern bedeutet oder klagen, wo ist die Grenze zwischen Bedürfnis äußern und biblisch klagen? Denn die Psalmen sind auch voller Klagen, wo Menschen ihre Not Gott geklagt haben und gesagt haben. Wo ist die Grenze zwischen dem biblischen Klagen und Murren? Dass es so eine Unzufriedenheit ist mit Gottes Weg mit uns, mit den Umständen, dass wir so innerlich, ja, vielleicht doch mehr uns gegen Gott auflehnen. Das ist schwierig. Klagen ja, Bedürfnisse äußern ja, wir dürfen doch ins Kämmerlein gehen und unserem himmlischen Vater alles sagen, was uns bewegt und bedrückt. Es heißt ja im Vater unser auch, unser täglich Brot gib uns heute. Das dürfen wir jeden Tag beten. Dass Gott uns versorgt mit all dem, was wir nötig haben und brauchen. Aber dann nicht brudle, gell? Dass wir so in dieses Murren hineinkommen, uns ins Meckern hineinkommen. Manchmal fällt es mir selber gar nicht auf, wenn ich so irgendwo ein bisschen in Fahrt bin und dann muss meine Frau auch immer sagen, du, vorsichtig, da wird schon zu viel gemeckert, also da kippt die Stimmung. Das merkt der andere vielleicht leichter als man selber, dass dann irgendwo so die Stimmung kippt, dass man da irgendwo so ins schlechte Fahrwasser kommt, dass zu viel gebruddelt wird. Und das ist gut, dann ja, kann man überlegen, stimmt, da muss ich jetzt aufpassen. Also Gott versorgt uns auf dem Weg mit allem, was wir brauchen, mit dem Wasser des Lebens und mit dem Brot des Lebens. Und das Manna, das war ein wunderbares Geschenk Gottes. Und Wasser hatte das Volk Israel auch immer wieder genug. Aber sie haben immer wieder, standen sie in der Gefahr, in dieses Murren hineinzukommen. Ich möchte zusammenfassen. Der Auszug aus Ägypten, ja, das erinnert uns auch, wir als Christen sind unterwegs. Aber wir sind nicht allein. Wir sind geleitet auf dem Weg. Und es ist eigentlich der Normalfall, dass es Probleme gibt auf dem Weg. Sonst wäre es ja komisch, wenn alles immer so glatt läuft. Wir sind bedrängt auf dem Weg. Aber Gott steht uns zur Seite. Der Herr wird für uns streiten und wir dürfen stille sein. Und dann dürfen wir singen auf dem Weg und unseren himmlischen Vater immer wieder loben und preisen. Und der letzte Gedanke, er versorgt uns. Jeden Tag schenkt er das täglich Brot. Jesus sagt es im Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. Amen.
Ich will uns noch einige Segensworte weitergeben, die ich auf einer Karte der Marburger Medien gefunden habe. Und dazu wollen wir aufstehen. Wir haben auch mit einem Weg, mit den Wegen zu tun. Neu, die Schritte, die du gehst, doch einer ist dabei, Jesus. Neu, das Land, das du betrittst, einer ist schon da, Jesus. Neu, die Zeit, die du gestaltest, einer kennt dein Morgen, Jesus. Neu, die Herausforderungen, die dir begegnen, einer trägt dich durch, Jesus. So segne dich Gott, der Vater, unser Herr Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.